Es wurde letztes Mal berichtet, wir erinnern uns ja daran, Jesus lebt. Und im zweiten Punkt war es, er hat seine Arbeit gemacht und in Perfektion ausgeführt. Und der dritte Punkt, und das ist das, was mich total bewegt, er vergibt auch noch den folgeschweren Ereignisse. Nach dem, was da passiert ist, wäre es eigentlich so gewesen, dass da hätte man gesagt, da ist ein Hopfen und Malz verloren, oder? Da kannst du ja drehen und wenden und machen und da wie du willst und kannst den Honig ums Maul schmieren und da und es funktioniert wieder. Aber Jesus hat ihn letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, total anders. Er vergibt auch nach dem, was allem passiert ist. Und das ist eigentlich das, was Jesus auszeichnet, als er hier auf der Erde war. Und meine Predigt heißt, Jesu verändernde Kraft. Ich habe mir mal ein paar Leute in Augenschein genommen. Zuerst einmal die Berufung von dem Zollbeamten Levi. Das wird im Matthäus-Evangelium, Markus und Lukas wird davon berichtet. Und wenn man das mal liest, so wie ist da, was da passiert ist, das ist doch äußerst seltsam, oder? Die Begegnung verläuft total unspektakulär. Jesus begegnet ihm, spricht mit ihm und er steht auf und geht mit ihm mit. Also, ich habe mal überlegt, was hat denn der dem eigentlich gesagt? Was hat Jesus zu dem Zöllner, der eigentlich ja mittler im Betrieb war und in seiner Tätigkeit, was hat denn der dem gesagt? Und ich habe mal nachgelesen und da stand bloß, folge mir nach. Also für unser heutiges Empfinden eher seltsam, oder? Er verlässt einfach seinen Arbeitsplatz und geht mit Jesus mit. Also ich habe das vor kurzem bei uns im Geschäft erlebt. Da war eine Person in wichtiger Position und die hat den Arbeitsplatz einfach vorzeitig verlassen. Und das war nicht ganz so einwandfrei. Und die hat tatsächlich mit Konsequenzen rechnen müssen und hat damit gerechnet und ist entlassen worden. Ja. Und wenn ich das so lese, also er verlässt einfach seine Arbeitsstätte, geht mit Jesus mit. Gut, man könnte ja auch nur interpretieren, dass er der Chef ist und die anfallende Arbeit seine Mitarbeiter einfach delegiert. Das wäre ja auch noch drin, aber das steht heute. Davon wird hier in dem Bericht überhaupt nicht gesprochen. Und somit unterliegt das weitere Geschehen in dem Zollhäusle der freien Spekulation. Gut, es gab vielleicht kein Gesetz, wodurch die Arbeitszeit geregelt worden ist zu jener Zeit, aber dennoch äußerst seltsam, oder? Was für eine Autorität doch von Jesus ausgeht. Was hat er zu ihm gesagt? Folge mir nach. Und er hat prompt reagiert. Der ist gleich mitgelaufen. Er hat alles stehen und liegen lassen und ist einfach gegangen. Also Lukas berichtet davon, dass sie zum Essen gegangen sind und da sind ja allerlei Leute dabei gewesen, mit denen die Fromme eigentlich nicht so der Umgang zum Pflegen hat. Also das waren Leute aus dem horizontalen Gewerbe und Diebe und ja, da war alles dabei, wo man sagt, Abstand, gell? Aber wir hatten es beim letzten Mal schon davor, Jesus spricht und seine Worte haben Wirkung. Und der Levi, der geht einfach mit. Das Interessante an der Geschichte kommt noch. Wie läuft es denn bei uns? Also so mit dem Wirken von unseren Worten. Heute Morgen haben wir schon dieses Thema gehabt. Also ich kann nicht sagen, dass ich reichlich damit gesegnet bin, wenn ich sage, heb der Jack auf und häng sie an den Haken. Morgen kommt der Schulranzen, kommt zum Essen. Keine Reaktion. Und nach einer halben Stunde Bemühung gibt man resigniert auf oder man wird lauter. Es funktioniert nicht. Und bei Jesus, der sagt einmal so nah, zack. Also Jesus ist schon interessant. Er sagt nur einmal, komm und folg mir nach. Und in diesem Fall ohne Erklärung, was man dafür kriegt. Also die Jünger hätten ja später mal gefragt, Jesus, wir haben für die unsere Häuser, unsere Familie und so weiter alles verlassen. Was kriegen wir da dafür? Ja. Und Jesus zählt ihnen auf, was sie dafür erhalten. Nicht nur in diesem Zeitalter, also heute hier in diesem, sondern auch dann später. Also die Glückseligkeit fängt bei Jesus schon hier an. Es fängt nicht erst im Jenseits an, sondern hier kannst du schon empfangen, das, was Jesus für dich vorbereitet hat. In Matthäus 8 werden uns einige andere Leute noch gezeigt. Ein Aussätziger naht sich zu Jesus und wirft sich auf den Boden und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckt die Hand aus, rührt ihn an und sagt, ich will, sei gereinigt. Und der Aussatz, der wich sofort von ihm. Das ist ja so knackig. Ich habe letztes Mal gesagt, also Jesus war kein Elitesoldat, so man hier ausgerüstet war mit allem Pipapo. Er hat nur gesprochen. Und interessant ist, Jesus hat überhaupt keine Scheu, diesen Aussätzigen anzufassen. Ein Aussatz, das ist Lepra, das ist eine hoch ansteckende Krankheit. Das ist ein Bakterium und wenn du das mal hast, dann brauchst du eine gute Seife. Und es gab noch mehr Leute, die hatten dieses eine entscheidende Ereignis in ihrem Leben. Und das haben sie alle gleich erfahren. Begegnung mit dem lebendigen Gott, der sich in Christus offenbart. Interessant finde ich auch die Aussage, mit der Jesus sein Handeln begründet. Bei Levi sagt Jesus zu seinen Widersachern, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Also jetzt haben wir schon mehrere Aspekte rausgehört. Barmherzigkeit, Liebe. Jesus ist freundlich. Gut, in der Situation da in dem Tempelhof, naja, das war das Bethaus, das war das Haus von seinem Vater. Und das war eigentlich fürs Bete gedacht und nicht als Kaufhaus gedacht. Gut, da hätte ja ein Sit-in machen können und sagen, also pass mal auf Leute, also das geht so nicht. Ja. Baut draußen ein Kaufhäusle, da könnt ihr dann eure Sachen verkaufen. Aber Jesus war da kernig. Ja. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wisst ihr, da könnte man ja viel hineininterpretieren und sagen, muss ich jetzt ein rechter Sieg sein, damit ich irgendwie Punkte kann. Jesus ist nicht gekommen, um Gericht zu halten über unsere Verfehlungen, sondern um uns zu retten, zu verbinden, zu heilen, was da verletzt, was zerstört worden ist. Er ist nicht gekommen, um Gericht zu halten und zum sagen, hey, guck mal, oh, hättest du auch besser machen können. Gell? Hat der Nagel, guck mal, wie du den reingeschlagen hast, das geht mal auch anders machen. Das ist neu. Er ist nicht gekommen, um dir eins reinzudrücken, sondern um dir rauszuhelfen. Man kennt es ja von Konfuzius, der an diese Grube kommt. Und dann sieht er da einen drin in der Grube und dann sagt er zu ihm, ha, selber schuld, hättest du noch besser auf deine Lehre gekehrt. Ja, das ist nicht der Ansatzpunkt Jesu. Jesus ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um zu verbinden, zu heilen, was da verletzt ist. Und immer wieder gab es Begegnungen mit von Krankheit behafteten Menschen. Letztes Mal waren wir bei den Leuten, die mentale Befreiung brauchten, und heute sind wir mal bei den Kranken. Da waren die Aussätzige, die Lahme, Blinde, Besessene, Tote. Die wurden nicht darüber belehrt, was sie hätten besser machen können, sie wurden geheilt. befreit, auferweckt. In und durch die Begegnung mit Jesus. Es waren nicht nur Menschen mit körperlichen Gebrechen dabei, sondern auch Leute, die unter materiellem Defizit gelitten haben. Da war der Fischzug des Petrus. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Nach einem erfolglosen Arbeitseinsatz war er schon müde, aber vertraute Jesus und folgte seinem Ratschlag, das Netz nochmal auszuwerfen. Mit Erfolg. Wer hat ihm dabei geholfen? Jesus. Jesus war da. Wir sind mit den Ereignissen nicht ganz durch. Da gibt es noch die Schwiegermutter von Petrus, die von einem starken Fieber geheilt worden ist. Das Mädchen, das gestorben war und auferweckt worden ist. Lazarus, der schon einige Zeit in der Gruft gelegen ist. Medizinisch betrachtet ein absolut aussichtsloser Fall. Und Jesus, der hat schon gerochen. Muss man sich vorstellen. Der war tot, der war mausetot. Da ging nichts mehr. Puls bei null, Blutgerinnung, also das Blut ist schon versackt gewesen, da war nichts mehr. Der war mausetot. Und Jesus ruft ihn. Und das ist der Knaller. Jesus ist da und dann passiert was. Und er wurde zur Sensation in ganz Israel. Und der Hauptmann, der Jesus bat, nur ein Wort zu sagen, dass sein Knecht gesund wieder fit wird. Und so weiter und so weiter. Das hätte gerade so weitergehen können. Und wisst ihr, dass bei all diesen Ereignissen habe ich eins gesehen. Die Sehnsucht nach Leben ist ungebrochen. Die ist immer noch da. Die hat nicht damals aufgehört, sondern die ist heute noch genauso da. Sehnsucht nach Leben. Und die Sehnsucht spiegelt sich wieder in verschiedenen Aktivitätsmuster unserer Gesellschaft. Spiegelt sich das wieder. Und ich behaupte jetzt mal, dass sie sich nicht so stark von der Gesellschaft der Antike unterscheidet. In gewisse Punkte hat sich nichts verändert. Unsere Vergänglichkeit wird uns täglich vor Augen gehalten. Und die Ernährungsindustrie verspricht uns blühendes Leben, wenn wir uns richtig ernähren, mit dem richtigen Ernährungsratgeber, bist du auf der Siegerseite. Die Kosmetikindustrie verspricht uns ewige Jugend mit dem richtigen Cremle. Die Fitnessindustrie verspricht uns stählerne Muskeln, wenn wir das richtige Trainingskonzept mit der entsprechenden Ernährung einhalten. Boah, super, da kannst du noch mehr draufsetzen. Mentaltraining, Selbstfindung, etc., etc. Da gibt es so viel Zeug. Und alles schreit nach Leben. Alles schreit nach Leben. Ich will leben. Als mir das erste Mal die Haare ausgegangen sind, habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Diese Aspekte, die ich jetzt genannt habe, die sprechen unsere Körperlichkeit an. Unsere Körper. Das ist unser Besitz. Das ist das, was uns ausmacht. Und wir spüren jeden Tag, spüren wir immer mehr, es wird weniger. Wisst ihr, die ganze Sache der Ernährungssache und Kosmetik und Fitness, das ist ja alles gar nicht so schlecht, aber die Dosis sollte beachtet werden. Jesus, sage ich mal so, kennt die genaue Dosis, die du benötigst, um das Leben zu erlangen und zu genießen. Und Jesus begegnet uns genau an diese wunden Punkte unserer verletzten Seele. Er begegnet uns genau da, an unserer Vergänglichkeit. Und ich fand eine tolle Aussage von Jesus, die er gemacht hat. Und wenn Jesus spricht, es ist immer voller Hoffnung, voller Liebe, voller Geduld, voller Sanftmut. Es wird nicht umsonst von ihm gesagt, er ist der Fürst des Friedens. Und er sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er sagt dann noch andere Sachen wie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zum Ursprung des Lebens, denn durch mich. Und dann sagt er noch, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte, der sorgt für seine Viecher, oder? Ein guter Hirte, der guckt, dass du was Ordentliches zum Essen hast und was Ordentliches zum Trinken und dass du gute Weide hast. Er sagt, ich bin die Tür. Und wenn wir durch ihn hindurchgehen, dann kommen wir genau an den Punkt, wo das Leben, wo die Party rockt, wo das Leben stattfindet. Er kennt den Weg zum Leben, weil er das Leben ist. Jesus kennt den Weg zum Friede, weil er der Friedefürst ist. Er weiß, wo die Glückseligkeit wohnt. Und dann Golgatha, die Kreuzigung. Und alles, was geschah, ist, da denkt man echt, boah, das ist jetzt echt ein Nullpunkt. Interessant finde ich, in der Zahlenskala, da gibt es einen Bereich, der geht ins Plus, immer weiter ins Plus. Und da kannst du bis ins Unendliche ins Plus. Und wenn du in der Mitte bist, das ist der Nullpunkt. Dann kannst du aber auch in eine andere Richtung gehen. Und da geht es ins Minus. Minus 1, minus 2, minus 3. Und immer weiter ins Minus. Golgatha ist genau dieser Nullpunkt. Zack. Der steckt da. Und du kannst dich entscheiden, gehst du in die eine Richtung oder gehst du in die andere Richtung. Und interessant ist, dieser Nullpunkt dort ist kein Endpunkt, sondern ist Ausgangspunkt. Ausgangspunkt, entweder ich entscheide mich, mit ihm zu gehen, in die richtige Richtung, oder ich entscheide mich gegen ihn und gehe in die negative Richtung. Und negativ, ich meine, wenn einer Mist erlebt, dann denkt er, okay, das ist jetzt das Unterliebe Oberkante oder wie das heißt, gell? So, du bist jetzt am Nullpunkt angekommen, sogar schlimmer kommt es nicht. Und dann kommt nochmal etwas. Und du denkst, oh Mann, muss es sein, was geht ab? Und wichtig ist, dass man zum Ausgangspunkt kommt. Und Golgatha, die Kreuzung, das ist nicht das Ende. Und alles, was da geschehen ist, das ist nicht das Ende, sondern der Anfang von was Neuem. Begegnung mit Jesus führt auch nach der Auferstehung zu Veränderungen bei Menschen, die ihm begegnet. Das ist damals geschehen, das ist nach dem Kreuzgang geschehen und das ist danach geschehen. Und es wird weiterhin geschehen, bis Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, vorhin habe ich so in diesem Anspiel ein bisschen den Saul so in Forderung gestellt. Der Saul, das war einer, das war so ein Karrieretyp. Der war von den Pharisäern, der hat geblickt, der hat gewusst, in welche Richtung er geht, der hat gewusst, was Sache ist. Ja. Wutschnaubend auf dem Weg nach Damaskus war er, um die gefangen zu setzen, die ihn für ihn neuen Weg beschrittet. Er war total davon überzeugt, dass das, was er da hat, wohlgefällig sei vor Gott. Und dann ist der absolute Hammer passiert. Er wurde durch eine Begegnung mit ihm, mit Jesus. Er wurde durch eine Begegnung mit Jesus von der Wahrheit überzeugt. Es ist schon interessant, dass Saul Jesus nicht nur gehört, sondern auch gesehen hat. Als das Licht ihn blendete, da hat er Jesus direkt ins Antlitz gesehen. Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und die anderen, die mit ihm zogen, sind, die haben zwar die Stimme gehört, den die Stimme von Jesus gehört, den sie auch gehört, und waren total verwundert. Sagt, was ist jetzt los? Hat jemand seinen Lautsprecher aufgestellt oder was? Aber damals gab es es wahrscheinlich noch gar nicht, vermute ich mal. Ich habe damals nicht gelebt, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall, Jesus spricht und ihr habt es gehört. Apostelgeschichte 9. Paulus erlebt eine totale Veränderung seines Wesens. Von dem Moment an, er wurde blind, er war 3 Tage lang blind. Er hat nichts gesehen, er musste geführt werden. Er war so klein mit Hut, wahrscheinlich noch kleiner. All seine Größe, all seine Erhabenheit ist plötzlich auf Null geschrumpft. Da war nichts mehr von seiner Herrlichkeit. Er war nur noch ganz klein mit Hut. Aber Jesus hat ihn nicht zerdrückt oder irgendwie gesagt, oh, du bist aber ein Wirster-Dinger. Dir drücke ich jetzt erst mal aus. Nein, guck mal, was du da drüber hast. Nein. Paulus erlebt, also ja, Saul, der dann zum Paulus wurde, erlebt er totale Veränderung seines Wesens. Und interessant ist das, was er die Jünger andauert in der Vergangenheit, war ihm wie ein Pfahl, das ihm mitten durchs Herz ging. Das Gewisse, das klagte ihn täglich an. Er ist ständig anklagt gewesen um die Dinge, die er da hat. Für das viele Leid, das er in die Familie gebracht hat. Und Jesus sagt zu ihm bloß, lass dir an meine Gnade genügen. Denn meine Gnade ist unschwachheit mächtig. Seine Art zu denken wurde total verändert. Sein Handeln wurde verändert. Seine Wege, die er ging, wurden verändert. Und sogar seine Botschaft. Er hat keine Botschaft des Hasses und des Zorns mehr und der Zerstörung, sondern er wurde ein Bote des Friedens. Und er hat es geschafft von Jerusalem bis nach Rom hoch, um diese Botschaft, er ist über Griechenland, über Kleinasien gekommen und hat die Leute die Botschaft des Friedens verkündet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist es, das ist auch das, was die ganze Sache so schwer macht. Gell? Weil wenn du mal in Rage bist und denkst, oh, da ist so eine Ungerechtigkeit passiert, da muss man mal richtig reinhauen. Liebe gebührt Liebe, Hass gebührt Hass. Zorn bringt nur Zorn hervor. Und wenn man einen Nase drückt, ja, dann blutet sie. Und das muss doch nicht sein. Wenn du ein Botschafter des Friedens bist, dann verkündest du eine Botschaft des Friedens. Und Friede kommt nur, wenn man auch Friede anbietet. Und nicht, wenn man zuerst mal so nach der Pax Romana, so mit Waffengewalt Friede erzwingt. Das funktioniert nicht. Also Jesus hat ihm gesagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Gnade ist in Schwachheit mächtig. Und wir haben mitgekriegt, seine Art zu denken wurde verändert, sein Handeln wurde verändert. Seine Wege, die er ging, wurden verändert. Seine Botschaft war keine Botschaft des Hasses und des Zorns und der Zerstörung mehr, sondern eine Botschaft des Friedens. Und interessant ist, bei der Stelle, da erinnere ich mich jedes Mal an Jesus, als er anfing zu predigen. Und seine erste Botschaft war, kehrt um und ändert euer Denken. Da müssen die Schaltkreise neu geordnet werden. Da muss man eine neue Software aufspielen. Wenn die Software dir sagt, Ballerspiel, dann kommt da nur ein Ballerspiel. Boom, 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 die ganze Zeit. Weil die Software dir das vorgibt. Wenn aber die Software verändert ist und da was Erbauliches kommt, dann bringt es Erbauliches hervor. Und dann ist das so, was weiß ich, was Gutes. Saul begegnete dem lebendigen Gott, erfuhr Veränderung seines Wesens und wurde zum Werkzeug für die Botschaft des Friedens, weil er Jesus begegnet ist. Nicht, weil er ein super Kerl war, sondern weil Jesus der entscheidende Faktor der Veränderung im Leben von Saul war. Jesus. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Wenn dir Jesus begegnet, ist das der Startpunkt für eine wunderbare Zukunft. Das war's von mir. Wir gehen mal fort. Wir können eine Entscheidung treffen, wir können sagen, okay, ich habe mit Jesus mal angefangen, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Wir können aber auch sagen, okay, ich habe einen guten Weg angefangen, ich möchte diesen Weg weitergehen. Ich möchte mit Jesus gehen. Und ich möchte einfach sehen, wie Jesus verändernd in mein Leben hineinwirkt. Und deshalb würde ich einfach sagen, dass man Musik macht ein bisschen und dass man Gebet anbietet. Anne-Rose, wäre das so in deinem Sinn, oder? Dann würde man einfach Gebet anbieten. Markus und Peggy, würdet ihr auch zum Gebet kommen? Und dass einfach wer da sagt, ja, ich möchte diesen Weg mit Jesus ganz gehen. Ich möchte nicht nur halbe, ich möchte nicht nur den Anfang machen, sondern ich möchte erleben, wie Jesus in mein Leben hineinwirkt und Veränderung schafft, Erneuerung schafft, Heilung schafft, Gutes hervorbringt, Gedanke des Friedens in mein Leben hineinkommt, Freundlichkeit, Güte. Und wir haben heute Morgen so ein tolles Lied gesungen, wo es heißt, dass der Heilige Geist hier an uns wirken möchte. Und ihr seid herzlich eingeladen dazu, dass wir können auch füreinander beten, wenn euch das lieber ist, aber seid herzlich eingeladen. Danke.
Unser Vater, wir lieben dich. Du bist nah und du stehst uns. Alle Macht steht in deiner Hand. Du willst uns zeigen, wie du bist. Kennst uns gut, weißt, wer wir sind. Also beten wir, komm, Geist Gottes, tu, was dir gefällt. Komm, wirke, hier sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Hier warten wir auf dich. Unser Vater, wir lieben dich. Du bist nah und du stehst zu uns. Alle Macht steht in deiner Hand. Du willst uns zeigen, wie du bist. Kennst uns gut, weißt, wer wir sind. Also beten wir, komm, Geist Gottes, tu, was dir gefällt. Komm, wirke hier, sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Hier warten wir auf dich. Komm, Geist Gottes, tu, was dir gefällt. Komm, wirke hier, sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Hier warten wir auf dich.
Ich danke. Ich danke dir, dass du der bist, der unser Herz verändert. Und du weißt jetzt, was ganz leise in mein Herz gesprochen wurde von meinen Geschwistern hier. Und ich danke dir, dass du dich zu dem stellst. Und ich danke dir auch, dass du mit uns gehst und dass du uns segnest. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. So segne uns der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche